Meist passiert infolge eines Fehlers nichts wirklich Schlimmes. Selbst im übelsten Fall kann man es oft mit einer Entschuldigung, in einem Vier-Augen-Gespräch oder durch Verbesserung des gemachten Fehlers aus der Welt schaffen. Und dann hat man wirklich etwas gelernt. Sehen Sie Fehler also auch als Feedback des Lebens und lernen Sie, das auch bei Ihren Mitarbeitern so zu sehen. Geben Sie dann auch das entsprechende Feedback, aber relativieren Sie einen Fehler innerlich in der Bedeutung für Sie, um die eigene Entscheidungskraft Ihrer Mitarbeiter zu bestärken. So ersparen Sie sich selbst das Magengeschwür, das nur in schlechten Stories einen echten, taffen Manager auszeichnet. In Wirklichkeit zeichnet es diesen viel mehr aus, wenn er in Balance ist und kompetent mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen weiß. Wer sich diese Einstellung erarbeitet, verliert die Angst davor, Fehler zu machen und hat deshalb auch den Mut, eigenständige Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie mit einem Risiko behaftet sind. Sind Ihre Mitarbeiter bereit, Verantwortung zu übernehmen und eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen? Dann werden Sie auch keine Probleme mit der am weitesten verbreiteten Angst haben. Eine Angst, die eine Zeit lang sogar das ganze Land gelähmt hat. Die Angst vor Veränderungen. Dabei kann nur mithalten, wer sich stets verändert. Das gilt für Menschen, für Organisationen, für Unternehmen. Beharren auf dem Standpunkt ist nicht Konsequenz, es ist Verrücktheit. Glauben Sie nicht? Steigen wir also nochmal in unser Flugzeug und fliegen wir, sagen wir, nach Miami in Afrika.
Quatsch,
höre ich Sie rufen.
Miami liegt in Florida und Florida in Amerika.
Ja, jetzt. Und doch ist Florida früher einmal ein Teil Afrikas gewesen. Ein Teil, der bei der Kontinentalverschiebung an Amerika hängen geblieben ist. 200 Millionen Jahre ist das her. Wer heute auf der früher richtigen Aussage
»Florida liegt in Afrika«
beharrte, würde wohl für verrückt erklärt. Weil die Tatsachen sich verrückt, also verändert haben. Was noch heute wahr ist, ist morgen vielleicht schon falsch. Schließlich geht es ja nicht immer gleich um ganze Kontinente.
Das hat sich so bewährt.
Das ist Tradition.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Das klappt doch nie.
Und?
Veränderung, ja klar. Aber bitte nicht bei mir und in meinem Bereich. Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an.
So und ähnlich lauten die Begründungen, warum Veränderungen im Unternehmen, im Vertrieb und Verkauf scheitern müssen und man deshalb lieber die Finger davon lassen sollte. Dieses bei uns ist das alles ganz anders Denken ist fatal für Unternehmen und für Vertriebsabteilungen, die dem Veränderungsdruck ja in ganz besonderem Maße ausgesetzt sind, die zur kontinuierlichen und kreativen Veränderung und Anpassung an die sich ständig verändernden Gegebenheiten des Marktes bereit und fähig sein müssen. Vertriebsintelligente Mitarbeiter haben eine andere Einstellung. Sie sind bereit zur Veränderung und reflektieren ständig, wie sie sich an das sich verändernde Vertriebswissen und wie sie dies an veränderte Parameter, an wechselnde Rahmenbedingungen kreativ anpassen können. Sie tun eben das Richtige zur richtigen Zeit. Richtig, oft und konsequent. Das Richtige zur richtigen Zeit, richtig und oft und konsequent tun, das ist meine Definition von vertriebsintelligenter Effektivität. Lassen Sie uns Stück für Stück analysieren, was vertriebsintelligente Effektivität bedeutet. Es soll Leute geben, die die Begriffe Effektivität und Effizienz gleichsetzen und dabei die klassische Unterscheidung übersehen. Effizienz heißt, die Dinge richtig tun. Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge tun. Effektivität und Effizienz müssen zusammengesehen werden, denn wer stundenlang und akribisch seine Außentermine plant und eine Excel-Tabelle nach der anderen entwirft, sich Gedanken über die dazugehörigen Formulare und Planungsinstrumente macht, geht zwar höchst effizient vor, indem er eine Tätigkeit richtig und konsequent plant und vielleicht auch ausübt, aber ob er auch effektiv ist, also das Richtige tut? Wäre es nicht wichtiger und richtiger, endlich ins Handeln zu kommen, zu den Kunden Kontakt aufzunehmen und dann auch hinzufahren? Wer mithin die für die jeweilige Situation falschen, unangepassten Dinge, hier die Ausarbeitung der Excel-Tabelle zur Kundenbesuchs- und Routenplanung oder die Wahl des Planungsinstruments, immer besser, also effizienter tut, aber darüber vergisst, auch das Richtige in Angriff zu nehmen, wird scheitern. Und umgekehrt. Wer eine fundierte Vertriebsstrategie entworfen hat, aber bei der operativen Ausführung schlampt, geht effektiv vor, aber höchst ineffizient. Um im Beispiel zu bleiben, wer immer wieder potenzielle Neukunden anspricht, Termine vereinbart und den Kunden vor Ort aufsucht, fährt die richtige Strategie. Macht er aber dann den Fehler, nicht nach Empfehlungen zu fragen oder schlicht die Kundenbesuche nicht effizient zu planen, rast er mit seinem Wagen vom Kundenbesuch in München nach Augsburg, um dort einen weiteren Kunden zu besuchen, um schließlich wieder nach München zu jagen. Dort wartet an diesem Tag der dritte vielversprechende Kunde. Das überspitzte Beispiel verdeutlicht, wichtig ist beides, sowohl effektives als auch effizientes Vorgehen. Aber es muss in der logisch richtigen Reihenfolge geschehen. Also erst analysieren, welche Strategie die richtige ist und welcher Weg beschritten wird. Und, wenn dies der Fall ist, in diesem Rahmen festlegen, welches die effizienteste Vorgehensweise ist, die Kundenbesuche durchzuführen. Was das Richtige ist, kann immer nur aus einem übergeordneten Wert abgeleitet werden, etwa aus der Kernkompetenz Ihres Unternehmens oder aus den strategischen Wettbewerbsvorteilen, über die Sie verfügen und die Sie ausbauen wollen, um den Vorsprung vor dem Wettbewerb zu vergrößern. Aus diesen Überlegungen können Sie ableiten, was das Richtige ist. Nehmen wir an, dies sei eine Differenzierungsstrategie. Daran knüpfen Sie die operativen Maßnahmen an, die dazu führen, sich von der Konkurrenz abzuheben und zu differenzieren. Jetzt wissen wir, was es heißt, das Richtige richtig zu tun. Hinzu kommen müssen noch die Punkte richtiger Zeitpunkt, Frequenz und Konsequenz. Wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, das sich von Konkurrenzprodukten innovativ unterscheidet, gibt es wahrscheinlich nur einen richtigen Zeitpunkt, nämlich frühzeitig, damit Ihnen niemand zuvorkommt. Internetfirmen zum Beispiel betonen, dass Time to Market für sie ein entscheidender Erfolgsfaktor sei. United Internet, ein Internet-Service-Provider mit Sitz in Montabaur, betont auf seiner Homepage:
Nur wenn wir in der Lage sind, früher als die Konkurrenz unsere Kunden mit innovativen Mehrwerten zu bedienen, können wir unsere Marktstellung dauerhaft festigen und ausbauen. Deshalb verfügen wir über eine schlagkräftige Entwicklungsabteilung, die Marktanforderungen innerhalb kürzester Zeit in neue Produkte umsetzt.
Aber Achtung! Nicht immer muss Time to Market der Weisheit letzter Schluss sein. Denn es liegt im Bereich des Möglichen, dass der Markt und der Kunde noch nicht reif sind für das neue Produkt, es also Akzeptanzprobleme geben könnte. Mit diesem Problem hatte lange Zeit die UMTS-Technik zu kämpfen, denn die interaktiven mobilen Mehrwertdienste wurden lange Zeit vom Kunden nicht angenommen. Der First Mover Advantage, der Vorteil des ersten Marktzutritts, kann also auch zum Nachteil ausschlagen. Den richtigen Zeitpunkt unter Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkten gibt es in vielen kleinen Teilprozessen des Verkaufs und Vertriebs. Den richtigen Zeitpunkt für die Unternehmensgründung, für die Produkteinführung oder für die Terminvereinbarung, den richtigen Zeitpunkt beim Kunden aufzutauchen, den richtigen Zeitpunkt für Abschlussfragen, den richtigen Zeitpunkt für Empfehlungen, den richtigen Zeitpunkt für Upsellings etc. Also halten wir fest, die richtigen Dinge müssen zum richtigen Zeitpunkt richtig getan werden und schließlich oft genug und konsequent verfolgt werden.
Das Geheimnis des außerordentlichen Menschen ist in den meisten Fällen nichts als Konsequenz.
So Buddha. Rückschläge sind Feedback auf dem Weg zum Ziel. Ihre Mitarbeiter dürfen sich nicht entmutigen lassen und müssen es immer wieder versuchen. Erfolgreiche Vertriebsorganisationen und Unternehmen haben in der Regel eines gemeinsam. Sie verlassen herkömmliche Denkbahnen, sind offen für neue Denkweisen und produzieren innovative Ideen am laufenden Band. Es herrscht eine Atmosphäre voller Spaß und Freude an der Entdeckung des Unbekannten, der Verfremdung des Bekannten ins Ungewöhnliche. Geschäftsführung und Vertriebsführungskräfte lassen ihren Verkäufern den Spielraum, ihre Kreativität zu entfesseln. Ja, sie fördern diese, indem sie die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Kreativ sein, das klingt so abgedroschen. Aber wenn wir uns den lateinischen Stamm vor Augen führen, heißt Kreativität in etwa schöpferisches Vermögen im Handeln und Denken. Da taucht das Vermögen wieder auf, im Doppelsinn von Können und Geldwert. Und das Schöpferische kommt zum Schaffen. Was aber können wir Besseres tun, als fördernde Rahmenbedingungen zu garantieren, damit Menschen, ihre Verkäufer und Vertriebler, schöpferisch Vermögen schaffen? Es liegt in Ihrer Verantwortung als Führungskraft, dass Ihre Mitarbeiter die Trampelpfade, auf denen sich alle aufhalten, gerne verlassen und sich freiwillig auf die Seitenpfade begeben, wo sie umfangreiches Material für kreative Ideen finden, neue Kunden gewinnen und die Bindung zu Stammkunden stärken. Das Management muss die Voraussetzungen für die Entfaltung des kreativen Potenzials der Vertriebsmitarbeiter schaffen. Aber natürlich müssen die Verkäufer auch ihre kreativen Möglichkeiten nutzen. Und dies leistet der vertriebsintelligente Mitarbeiter. Ständig ist er auf der Suche nach kreativen Möglichkeiten, das Richtige zur richtigen Zeit, richtig, oft und konsequent zu tun, selbst da, wo keine Neuerung mehr möglich scheint. Sie meinen, das sei eine billige Forderung? Aber mit der erforderlichen Schaffenskraft kommen vertriebsintelligente Verkäufer immer noch weiter. 2005 verbrachte ich meinen Urlaub im Pamphylia Robinson Club in der Türkei. Es gab einen römischen Abend. Zuerst dachte ich, wie abgeschmackt, was soll das Kasperletheater? Dann wurden die rund 700 Hotelgäste in den Hof gebeten. Und dort erwartete uns eine Überraschung. Das ganze Ambiente war darauf abgestimmt, eine antikrömische Atmosphäre zu verbreiten. Stimmige Kulissen, sorgfältig arrangierte Accessoires, malerischer Sonnenuntergang, Buffet, die Gäste nahmen ihre Speise an Sechsertischen im Liegen ein. Da betrat ein Fotograf die Bühne. Er wollte Erinnerungsfotos schießen und den Urlaubern natürlich verkaufen. Nur, wer ist schon bereit, in Zeiten der Fotohandys und Digicams ein teures Foto zu kaufen? Das kann man wirklich billiger haben. Die Gäste reagierten uninteressiert bis unwillig. Was würde ein weniger vertriebsintelligenter Verkäufer jetzt tun? Verschwinden und den miesen Geschäftsabend auf die schlechte Zeit schieben. Was aber tut der besagte Fotograf? Irgendwo besorgt er einige weiße Tuniken und Lorbeerkränze, einige Gäste legen die antike Verkleidung an, einer wird mit den Insignien der römischen Kaiser ausgestattet, bis hin zu einem Zepter mit der Aufschrift SPQR, die Abkürzung steht für Senatus Populusque Romanus, das heißt Senat und römisches Volk. Das spitzfindige Zeitgenossen behaupten, SPQR heiße Sono Pazzi Questi Romani und damit zu Deutsch etwa, die spinnen die Römer, trägt zur weiteren Erheiterung bei und dazu, dass jetzt Fotohandys und Digitalkameras vergessen werden. Die Gäste streiten sich geradezu darum, dass der Fotograf auch von ihnen ein Foto macht, das sie als Cäsar zeigt. Und natürlich kaufen sie das Foto dann auch. Wie also ist der Fotograf vorgegangen? Er hat die richtige Strategie gefahren, seine Kunst, das Fotografieren, zum richtigen Zeitpunkt, nämlich an jenem außergewöhnlichen Abend einzusetzen. Dabei ist er effizient vorgegangen, indem er sich bei der Ausführung, auf der operativen Ebene, mit der Ausstattung der Gäste etwas Außergewöhnliches hat einfallen lassen. Dieser kreative Einfall erst hat den Erfolg gebracht. Und diese Idee hat er konsequent durchgeführt. Und das ist es, was ich vertriebsintelligente Effektivität nenne.
Nehmen Sie sich Zeit zur Selbstreflexion. Entscheidend für Ihren Vertriebserfolg ist ein profundes Vertriebswissen, das in Vertriebsvermögen umgewandelt werden muss, damit es auf Seiten der Kunden zu einem Mehrwert und damit zu einer Verbesserung ihrer Wertschöpfungsprozesse führt. Vertriebswissen umfasst zwei Aspekte: Kompetenzen und die Einstellung zum Verkaufsprozess. Wie sieht es mit diesen Faktoren in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Abteilung aus? Führen Sie eine Vertriebspotenzialanalyse durch und fragen Sie sich nach möglichen Konsequenzen. Über welche Kernkompetenzen verfügen wir? Unternehmen, Vertriebsabteilung, Führungskräfte, Mitarbeiter? Wie beurteilen Sie Ihre Verkäufer in Bezug auf Ihre Einzelkompetenzen, etwa Produktwissen, verkäuferisches Know-how, Verkaufsgespräch, Kundenorientierung, Bedarfsanalyse, Argumentationstechnik, Produktpräsentation, Einwandbehandlung, Abschlusstechnik, Fragetechnik, Zeitmanagement etc. Welche Kompetenzen müssen auf- und ausgebaut werden? Welche Einstellung und Motivationslage ist bestimmend, bezogen auf einzelne Mitarbeiter, auf die Gesamtorganisation? Welches Vertriebsmodell nutzen Sie? Welche Akquisitions- und Vertriebswege werden genutzt und welche nicht oder unzureichend? Welche kritischen Erfolgsfaktoren gibt es? Gibt es Vertriebsengpässe? Nehmen Ihre Verkäufer, zum Beispiel, zu wenig Kundentermine wahr? Akquirieren Sie zu wenig Neukunden? Gewähren Sie allzu großzügige Preisnachlässe? Tipp: Vertriebswissen ist ein wichtiger Bereich Ihrer Vertriebsintelligenz. Und Ihre Vertriebsintelligenz können Sie online unter www.vertriebsintelligenz.de/VI-Rechner testen und berechnen.